Guten Morgen, ihr Lieben, auch von meiner Seite. Und ich freue mich, dass wir gemeinsam heute hier wieder den Gottesdienst feiern dürfen, lernen dürfen und eintauchen dürfen in die Wahrheit, die Gott uns gegeben hat. Und nichts weniger als das ist es. Das müssen wir uns immer wieder vor Augen führen, dass wir daran glauben, dass es Wahrheit gibt. Und diese Wahrheit hat nichts mit meinem Geschmack zu tun, mit meiner Meinung, mit meinen Gefühlen. Oft geht sie sogar dagegen. Aber es ist Wahrheit und es hat Autorität. Und es ist herrlich und es ist befreiend, weil wir wissen, wie es uns in unserem Leben geht, wenn wir auf uns allein geworfen durch dieses Leben gehen und versuchen, Sinn, Freude, Erfüllung zu bekommen. Und es geht nicht. Und so will ich lesen aus dem Epheserbrief. Das ist mittlerweile so um die 20. Predigt schon aus diesem Brief, die ich halte. Und wir sind im 5. Kapitel angekommen, in den Versen 7 bis 14. Und ich würde gerne lesen diesen Text, diese 7 Verse aus Epheser 5, 7 bis 14, was Gott uns heute sagen will, durch diese Feder von Paulus vor über 2000 oder knapp 2000 Jahren geschrieben. Epheser 5, ab Vers 7. Seid nun nicht ihre Mitgenossen, denn einst wart ihr Finsternis. Jetzt aber seid ihr Licht in dem Herrn. Wandelt als Kinder des Lichts. Denn die Frucht des Lichts besteht in aller Gütigkeit und Gerechtigkeit und Wahrheit. Indem ihr prüft, was dem Herrn wohlgefällig ist. Und habt nicht Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis, vielmehr aber straft sie auch. Denn das, was heimlich von ihnen geschieht, ist schändlich auch nur zu sagen. Alles aber, was bloßgestellt wird, wird durch das Licht offenbar gemacht. Denn das Licht ist es, das alles offenbar macht. Deshalb sagt er, wache auf, denn du schläfst und stehe auf aus den Toten und der Christus wird dir leuchten. Herr, heilige uns in der Wahrheit, dein Wort ist Wahrheit. Amen. Ein paar Mal in meinem Leben kam ich in die Situation von absoluter Finsternis. Sehr selten, das kennen wir heute kaum, weil wir eigentlich überall Lichtquellen haben. Das heißt, wenn wir irgendwo abends durch die Stadt spazieren, ein Schaufenster oder eine Straßenlaterne leuchtet immer. Das heißt, wenn wir durch den Wald gehen, wir haben Sterne, wir haben den Mond. Also wir kennen eigentlich den Zustand von Finsternis nicht wirklich. Ich weiß, einmal in einer Höhle habe ich es erlebt und einmal in einem Keller, wo wirklich absolut gar kein Licht war. Und wenn du das mal erlebst und vor allem einige Zeit da drin bist, beginnen fast die Sinne verrückt zu spielen. Auf einmal hört man jedes noch so kleine, winzige Geräuschlein, dem man sonst nie Beachtung geschenkt hätte. Vor allem dann, wenn irgendwann die Emotionen noch mit hineinkommen. Also ich bin tatsächlich einmal durch den Wald gelaufen bei Neumond. Das Handy-Akku war leer. Und ich hatte keine Lampe dabei und bin dann durch den Wald gestolpert. Es war nicht volle Finsternis, aber es war nahe dran und es war schrecklich. Wirklich, es war eine absolut unangenehme Erfahrung, Dunkelheit zu erleben. Und wir kennen es selten. Finsternis ist etwas für uns, wir kennen, wenn es dunkler wird oder etwas dunkel ist, aber absolute Finsternis in der Regel nicht. Und wenn man in diese absolute Dunkelheit ein winzig kleines Lichtlein, vielleicht einen Funken, geben würde, würde dieser Funke so viel heller erstrahlen wie bei Tageslicht, wenn man es einfach so hätte. Oder ein Feuerzeug würde plötzlich den gesamten Raum erleuchten, zumindest in der Wirkung, die es auf einen hätte. Und interessanterweise, wenn es um das Thema Licht und Gott geht, empfinden wir das als positive Verse. Licht dieser Welt haben wir eben gesungen. Oder Psalm 139 gelesen, vom Licht, das in die Finsternis kommt. Das kennen wir aus Jesaja viel, wie darüber gesprochen wird. Oder der Herr ist mein Licht auf dem Weg und er leuchtet. Und das ist richtig, Gott ist Licht, Aber wenn wir diese Erfahrung machen, zu Gott zu kommen als Menschen, ist dieses Licht zu Beginn oft alles andere als positiv und hilfreich. Vielleicht habt ihr das erlebt und wenn du dich an deine eigene Zeit der Hinwendung zu Gott erinnerst, wie ging es dir wirklich dabei? Als du vielleicht begonnen hast, die Bibel zu lesen, sein Wort zu hören, zu ihm zu beten, es ist Licht, aber dieses Licht, wenn es angeht, tut es auch unglaublich weh. Ich weiß nicht, wie es dir geht in diesen Situationen, wo etwas, wo ich schon weiß, das ist nicht ganz so in Ordnung, zum Beispiel mein Auto. Ich bin nicht ganz so der technikaffine Mensch und man, da ist schon mal so, dass mal ein Reifen abgefahren ist oder ein bisschen was tropft. Das ist schon hin und wieder mal vorgekommen. Und wenn ich dann sehe, vor allem jemand, der sich auskennt, steht so neben meinem Auto und guckt, das ist ein ganz unangenehmes Gefühl. Weil ich mir denke, was guckt der da? Lass mich doch in Ruhe. Ich guck doch auf dein Auto. Und wenn dann noch so ein, den Reifen musst du dir aber noch mal angucken. So, ja, ich weiß, das ist ja, sobald ist ja Ostern und dann wechselt man. Und vielleicht kennt ihr diese Situation, wenn jemand da ist und der hat den prüfenden Blick, er wirft Licht auf eine Sache, die du eigentlich deine ist und da muss jetzt auch niemand mitmischen, ist eher unangenehm. Oder wenn der Handwerker oder Techniker zu Hause ist und sich das alles anschaut, dann hört man so dieses, und man denkt sich, red normal mit mir, wieso? Das ist unangenehm, weil es könnte ja was rauskommen, was ich gar nicht will. Dass es gesehen wird und dass es beleuchtet wird. In unserem Text hier spricht Paulus einige Male von Finsternis und Licht. Und nicht von etwas dunkel und etwas heller, sondern von Finsternis und von Licht. Diese absoluten Gegensätze. Völlige Dunkelheit, völliges Schwarzsein und völliges Durchleuchtet und Hellsein. Wir sind in diesem Text in Epheser 4 bis 6 in diesen Wandelspassagen. Wir haben uns einige schon angeschaut, wo er immer wieder neu aufruft, in einem gewissen Lebensstil zu wandeln. Wir könnten auch einfach sagen, leben tatsächlich. Also wandeln heißt der beständige Alltag, wie wir ihn leben sollen, wie wir ihn verbringen sollen. Wir hatten uns schon angeschaut, dass wir in Einheit wandeln sollen als Gemeinde. Nicht in Streit und in Zerrissenheit, dass wir in Reinheit wandeln sollen. In Gedanken, in Taten, dass wir in Liebe wandeln sollen. Und jetzt kommt dieses Wandelt im Licht, Vers 8 ganz am Ende. Wandelt als Kinder des Lichts. Und er beginnt diesen Text in Vers 7 mit, seid nun nicht ihre Mitgenossen. Und wir fragen uns natürlich, wessen Mitgenossen und warum soll ich nicht Teil von ihrem Leben sein? Wir hatten im letzten Abschnitt dieses Wandels in Liebe und Paulus hat aufgezeigt, dass die Ich-Sucht alles zerfrisst in uns. Die Ich-Sucht, die Habsucht, Hurerei, Unreinheit, hier spricht ihr im sexuellen Kontext darüber. Es zerfrisst unser Inneres und die Dinge, die Gott uns gegeben hat, um andere positiv zu beeinflussen. Zum Beispiel die Zunge in Vers 4, die gebrauchen wir, um dummes Zeug zu schwätzen. Er spricht hier von albernem Geschwätz. Oder Witzelei. Also Dinge, die andere verletzen, die sie fertig machen. Die sie nicht in ein positives, in ein schlechtes Licht rücken. Und so hat die Sünde alles kaputt gemacht in uns. Und Paulus beschreibt diese Dinge und sagt dann diese harten Vers in Vers 5. Wir haben ihn letztes Mal gesehen. Denn dieses wisst oder kennt ihr, dass kein Hurer oder Unreiner oder Habsüchtiger, der ein Götzendiener ist, ein Erbteil in dem Reich Christi und Gottes hat. Und er macht damit klar und sagt, in Gottes Reich ist es ganz anders. Da ist Sünde. Davon hat er ja viel geschrieben in diesem Brief. Und das ist ein Kampf gegen Schuld. Und da ist ein Kampf darum, die Herrlichkeit Gottes in seinem Leben aufzunehmen, aber ein beständiges Leben in Unreinheit, in Gier, in Hass, in sexueller Unreinheit, das ist ein Merkmal eines Menschen, der Gott überhaupt nicht kennt. Der kann nette Lieder mitsingen. Der kann sonntags um 10 hier stehen, sogar Leuten die Hände schütteln und sagen, schön, dass du da bist. Aber er kennt Gott nicht. Wir hatten nachher eine Passage aus dem ersten Johannesbrief anschauen. Johannes macht es auch so klar und sagt, wo Dunkelheit ist, da ist das Licht Gottes nicht. Es ist weg. Und das war nie da. Und dann spricht Paulus hier in diesem Kontext, die Verse 3 bis 6, von Menschen, die die vielleicht dem Anschein nach christliches Vokabular haben, aber deren Leben durchtränkt ist von Dunkelheit. Und er nennt sie in Vers 6 Söhne des Ungehorsams. Also Menschen, die ihr ganzes Sein, ihr Leben damit definieren, diesem Gott, der ihn gemacht hat, den Rücken zu kehren, um im Ungehorsam, im Eigenwillen zu leben. Und da sagt Paulus jetzt in Vers 7, seid nun nicht ihre Mitgenossen. Seid nicht Teil davon. Und das kann man auf vielerlei Weise verstehen. Ich denke, er meint einfach, und wir sagen, trennt euch von Menschen, die so leben. Das meint nicht, ich darf nie in ihre Gegenwart sein. Natürlich habe ich Kollegen vielleicht oder Verwandte oder Freunde, die in diesem Lebensstil leben. Und ich muss nicht brechen mit ihnen und ihnen den Rücken kehren. Das würde völlig gegen das gehen, was wir als Christen glauben und wie wir das von Jesus gesehen haben, der den Sündern zugewandt war. Aber sei nicht Teil davon. Mach dich nicht gemein damit. Lass es nicht Einfluss auf dich gewinnen und dein Leben beherrschen, weil, Vers 8, denn einst wart ihr Finsternis, jetzt aber seid ihr Licht in dem Herrn. Er begründet es und er sagt, ein Mensch, der das, was der Epheserbrief beschreibt, erlebt hat, wie der Geist Gottes alles neu gemacht hat, wie er zwar jetzt noch in einer Hülle lebt, die fleischlich, körperlich ist, aber der in seinem Geist in der Himmelswelt ist, der im Glauben ergriffen hat, was Jesus für ihn ist. Er sagt, ein Mensch, der das begriffen hat, er kann nicht mehr Teil sein von dieser Welt und von dem Leben dieser Welt. Das ist etwas, was ihn abstoßt, und er begründet es jetzt in Vers 8 und sagt, denn ihr wart es mal, ihr wart einst Finsternis, jetzt aber seid ihr Licht in dem Herrn. Und das ist sehr interessant. Er schreibt das ja an eine Gemeinde, die vermutlich kein einziger von den Leuten, die ihm bei diesem Brief hier zuhören, ist in einer christlichen Familie aufgewachsen. Wenn wir uns das in der Apostelgeschichte näher anschauen, sehen wir, dass Paulus zu den Ephesern kam und sie lebten komplett im Götzendienst. Also sie hatten mit Gott und mit Christus gar nichts am Hut. Und er bringt das Evangelium in diese Stadt, die Menschen kommen zum Glauben, und wenn er jetzt zu ihnen schreibt, denn ihr wart einst Finsternis, werden da vielleicht Leute gesessen haben, die Teil davon waren, die mit ihre Zauberschriftrollen, wie wir es in der Apostelgeschichte lesen, mit ins Feuer geworfen haben. Die sagten, ich will mit diesem okkulten Dreck nichts mehr zu tun haben. Und wir denken jetzt vielleicht an diese Leute, diese Ex-Magier, die aus dem Okkulten ausgestiegen sind. Und dann sagen wir, ja klar, die waren einst Finsternis. Aber Paulus sagt hier nicht, denn die Okkulten waren einst Finsternis. Denn die Schwerverbrecher waren einst Finsternis, sondern denn einst wart ihr Finsternis. Und ihr Lieben, ich glaube, wir vergessen diesen Punkt so oft. Es ist egal, wie wir aufwachsen. Wir können mit der Muttermilch dieses Buch in uns hineinbekommen als kleine Kinder. Wir können mit 2 Jahren sehen, Gott ist die Liebe. Wir können sonst Dinge tun. Jeder Mensch wird in einem Herzen der absoluten Finsternis geboren. Und ich glaube, wir unterschätzen diesen Punkt auch im Hinblick auf die Erziehung und die junge Generation. Weil man erzählt doch die Geschichte und sie kennen doch die Lieder und sie kennen doch die Verse. Aber liebe Eltern, seid ihr euch bewusst, dass eure Kinder, wenn sie nicht wiedergeboren sind, innerlich in ihrem Herzen in einem Zustand der Finsternis leben? Natürlich hat es Einfluss, wie wir die Gedankenwelt eines Kindes prägen. Das hat natürlich Einfluss. Und es ist gut, und das muss ich jetzt hier auch gar nicht weiter ausführen. Das verstehen wir. Aber wo Gottes Geist ein Herz nicht vollumfassend neu gemacht hat, die Wiedergeburt gegeben hat, ist Finsternis. Und das Geistliche, es kann nicht für sich selbst in dieser Realität, für die eigene Seele wirklich verstanden und aufgenommen werden. Und so spricht Paulus hier an alle und er sagt, denn ihr wart einst Finsternis. Das bedeutet nicht, der Mensch kann keine gute Tat tun, das kann er, aber sein Inneres ist so entstellt durch die Sünde, dass er fähig ist, alles zu tun, aber vor allem die Herrlichkeit Gottes schlicht nicht zu sehen. Mit der Hemisphäre da über ihm hört es alles auf und er kann es nicht wirklich begreifen, verstehen, wer Gott ist und was er für ihn getan hat und was seine Wahrheit ist. Das ist die Finsternis. Und wenn du einmal mit einem Menschen gesprochen hast oder zu tun hast, der nach Gott sucht, aber der noch voll in dieser Finsternis steckt, das sind die mühsamsten Gespräche. Weil das sind Menschen, die quälen sich und die suchen nach Sinn, nach Liebe, nach Wahrheit. Und man spricht, aber man merkt, das geht da rein, aber das geht nirgendwo hin. Das geht nirgendwo tiefer, das ist weg, sofort wieder weg. Und diesen Zustand, den beschreibt Paulus. Und es ist ein Zustand, da kann der größte Rhetoriker von der Kanzel, da kann der beste Apologet mit seinen Argumenten nichts ausrichten. Nichts. Sondern es muss passieren, was er im zweiten Teil von Vers 8 schreibt. Denn einst wart ihr Finsternis, jetzt aber. Und jetzt beschreibt Paulus diesen völlig neuen Zustand und schaut genau hin, wie er es formuliert. Jetzt aber seid ihr Licht in dem Herrn. Also ich weiß nicht, ob wir in der Physik einen größeren Gegensatz wie Finsternis und Licht finden können. Hitze und Kälte ist in der Regel immer relativ. Also es ist so kalt und es ist so warm. Ich bin kein Physiker, ich weiß nicht, ob wir bis ein Grad ausgemacht haben, bis wie viel Minus und bis wie viel Plus es gehen kann. Aber es ist in gewisser Weise relativ. Es geht in Faktoren hoch und runter. Aber Finsternis ist die völlige Abwesenheit von Licht und Licht ist die Abwesenheit von Finsternis. Das schließt sich gegenseitig aus. Und Paulus mit diesem Bild beschreibt er diesen radikalen Wandel einer Bekehrung. Dieses völlig neue Leben, das durch eine Wiedergeburt und Bekehrung passiert. Jetzt aber seid ihr Licht. Und er beschreibt den Grund, warum alles anders ist, in dem Herrn. Ihr Lieben, das ist etwas, wenn wir erleben, was es heißt, von dem Sumpf der Sünde, des Getriebenseins von sich selbst und der Unruhe und des Tuns, was ich überhaupt nicht will, aber ich tue es dennoch, weil da etwas in mir ist, was mich dazu regelrecht zieht und kettet. Und wer erlebt hat, was es dann heißt, von diesem Zustand in das Licht in Gott zu kommen, der weiß, was wirklich Freiheit ist. Aber in dieses Licht zu kommen, ist schwer. Es ist hart. Weil plötzlich trete ich in die Gegenwart Gottes. Wir haben die letzten Predigten von dem Heiligtum gehört, aus der Stiftshütte. Und ich komme in die Nähe des Heiligtums und ich schaue auf meine Füße, die mit Schlamm und Dreck in dieses Heiligtum hineintreten und Schmutz verbreiten. Und alles klebt und stinkt und ich bin in der Gegenwart des Heiligen, ich bin im Licht und ich schaue mich an und sage, ich will hier weg. Schnell wieder ins Dunkle, schnell zurück. Aber Paulus sagt nicht, nein, es war ein Fehler, ins Licht zu kommen. Er sagt, nein, ihr wart Finsternis, aber jetzt seid ihr ihr seid Licht in dem Herrn. Und er sagt nicht, jetzt scheint ihr ein bisschen, ihr seid Licht. Denn eben das ist das, was passiert bei der Wiedergeburt. Und vielleicht bist du heute hier als so jemand, der in diesem Morast, in diesem Schlamm und Schlick stinkend dasteht, der ist voll der Sünde und sagt, ich kann nicht ins Licht. Ich muss das zudecken, ich muss das irgendwie verheimlichen, verstecken. Dann will ich dich aufrufen, komme zu Gott, komme in dieses Licht. Lass Gott alles, dein ganzes Leben umstrahlen und schaue ihn an. Schaue nicht dich an, schaue ihn an, weil er durch Jesus seinen Weg gefunden hat, gewirkt hat. um aus der Dunkelheit Licht zu machen, um aus dem Schlamm völlig Reines, Sauberes hervorzubringen, weil Jesus für diese Sünden gestorben ist. Kennst du dieses Licht? Paulus, er ruft auf danach, im Ende von Vers 8, dieser Refrain in diesen Kapiteln, der sagt, wandelt als Kinder des Lichts. Das ist immer wieder das, was das Neue Testament bringt. Ihr seid, also tut. Du bist, also mach. Du wurdest, also ergreife es. Ihr seid Licht, sagt er, also wandelt auch als Licht. Ihr wurdet von Gott völlig reingemacht, in sein Licht gestellt. Deswegen achte jetzt darauf, dass jeder Bereich deines Lebens von diesem Licht durchdrungen wird, durchscheint wird. Jede noch so kleine Ecke und Kammer. Warum? Vers 9. Denn die Frucht des Lichts besteht in aller Gütigkeit und Gerechtigkeit und Wahrheit. Wir kennen in der Regel die Früchte des Geistes, aber hier sagt Paulus ganz bewusst, nein, nicht die Frucht des Geistes, sondern die Frucht des Lichts. Am Ende ist es das Gleiche, es ist etwas, das Gott in unserem Wesen wirkt, aber das Licht hat hier ein besonderes Merkmal. Und ich denke, Paulus versteht diese Frucht des Lichts so. Er sagt, liebe Epheser, nehmen wir einfach diesen Epheser, diesen Handwerker aus Ephesus, der sein Leben lang nichts mit Gott am Hut hatte, sein Leben gelebt hat, mal in Saus und Braus, wenn es gut lief, mal verachtet auf der Gosse, wenn es schlecht lief. Und jetzt hört er aber das Evangelium. Er wird von Finsternis Licht. Christus kommt in sein Leben. Ihm ist die Schuld vergeben und er steht jetzt da. Aber die Lebensrealität sieht noch ganz anders aus. Seine Ehe ist, ja, geht so. Die Beziehung zu den Kindern ist, könnte besser sein. Auf der Arbeit läuft es so halb rund. Hat immer noch mit der alten Faulheit zu kämpfen. Die Gedankenwelt, da will er lieber gar nicht drüber reden. Das ist seine größte Baustelle. Wie verändert er sich jetzt? Wir hatten es ja gelesen in den ersten Kapiteln. Es klingt ja wunderbar am Anfang in Epheser 1 und 2, wie in Christus alles neu gemacht ist, wie die Auferstehungskraft, dieselbe Kraft, die Jesus, er hat es vor kurzem gefeiert, die in den Leib des Toten Christus gegangen ist und ihn hat auferstehen lassen. Dieselbe Kraft, der Heilige Geist, lebt jetzt in diesem Epheser. Aber er merkt gefühlt manchmal an Tagen und Wochen kaum was davon und stolpert durchs Leben, auch jetzt als Christ. Und wenn Paulus ihm jetzt sagt, wandel als Kind des Lichts, denke ich, will er sagen, dein Zustand ist so, weil du Dinge noch im Dunkeln behalten willst. Räume verschließt, die Türen zumachst, dass da kein Licht reinkommt, dass es schön privat bleibt. Aber er sagt, nein, wandel als Kind des Lichts. Öffne Gott jeden Lebensbereich. Wie geht es? Indem ich einerseits versuche zu verstehen, was sagt Gott denn in seinem Wort zu diesen Lebensbereichen und dann bereit bin, wenn er zu mir gesprochen hat, diese Dinge zu bekennen, auf den Tisch zu legen, nicht unter den Teppich zu kehren, schöne Bilder, bei uns in der deutschen Sprache etwas unter den Teppich kehren oder etwas auf den Tisch legen. Ja, das zeigt genau, dass ich will es nicht verheimlichen, wegdrücken, ist nicht so schlimm, sondern ich sage, nein, Herr, hier ist es, durchleuchte es, das muss weg. Ich kann nicht mehr, ich will so nicht mehr. Und wenn das passiert, sagt Paulus, die Frucht des Lichts, also die Konsequenz dessen, dass Gottes Wahrheit in mein Leben kommt und ich dem Raum gebe, ist, da entsteht etwas daraus, nämlich Gütigkeit, Gerechtigkeit und Wahrheit. Ich weiß nicht, ob manchmal legen wir zu viel in so Texte hinein. Paulus, er diktierte ja diese Briefe. Ich glaube nicht, dass er hinter jedem einzelnen Wort ein Konzept und ein System stehen hat. Aber diese drei Begriffe tatsächlich stehen für ganz unterschiedliche Lebensbereiche. Güte, Das ist mein Wesen, meine Gefühle, meine Emotionen. Wenn du einen wahrhaft gütigen Menschen kennst, dann sind es in der Regel die Leute, die man liebt, sie über alles. Leute, die ruhig, bedacht, ohne aufbrausend zu sein, liebevoll und demütig im Leben umgehen. Das ist was Herrliches. Und er spricht hier von Güte, also von einer Haltung im Leben, die so von Gott geprägt ist, dass man mit Ruhe, mit Demut, zudeckend und barmherzig durchs Leben geht. Gerechtigkeit beschreibt viel eher dieses Ethische, dass ich jemand, der geradlinig ist, der gerecht ist, der nicht hin und her schwankt, da geht es mir besser, dann finde ich das jetzt richtig, jetzt ist das mein Vorteil, dann ist das richtig. Nein, ein Mensch mit Überzeugungen, der sagt, das ist wahr und das ist richtig und ich lasse mich nicht davon abbringen. Und auch Wahrheit, etwas, das in der Gedankenwelt alles verändert. Und Paulus sagt hier, wenn wir das Licht Gottes in unser Leben hineinlassen, also als Kinder des Lichts leben, Gottes Wesen kennenlernen, wie er ist, damit beginnt es. Ihn, wie Sigi hat vorher einige Eigenschaften genannt, den Allwissenden, den Barmherzigen, den Gnädigen, den Allmächtigen, den Heiligen. Wenn wir ihn verstehen und uns in sein Licht stellen und unser Leben öffnen, werden Dinge hervorkommen, die vorher nicht da waren. Werden Dinge zu unserer Persönlichkeit, die eigentlich gar nicht wir sind, weil es etwas Göttliches ist. Und wie genau geht es? In Vers 10 sagt er das dann ganz konkret, wenn wir sagen, das will ich. Ich will von Gottes Licht vollumfassend verändert werden. Dann sagt er, wie geht es? Vers 10, indem ihr prüft, was dem Herrn wohlgefällig ist. Indem ihr prüft, was dem Herrn wohlgefällig ist. Ihr Lieben, ich glaube, wir sind viel zu selbstzufrieden, oft in unserem Leben. Damit meine ich, wir haben eine Sache so ein bisschen verstanden, wir sind Christen geworden, wir haben vielleicht ein Buch über Ehe gelesen oder ein Buch über dieses Thema, über Gemeinde oder haben einen Podcast neuerdings jetzt angehört oder mal ein Gespräch geführt und erklären uns selbst zum Experten für diesen Bereich. Das habe ich verstanden. Ich habe ein Buch gelesen, das empfehle ich dir noch weiter, wenn es um dieses Thema geht. Aber jetzt lebe ich in diesem Bereich einfach mein Leben. Aber Paulus, schaut mal, wie er das hier beschreibt, indem ihr prüft, was dem Herrn wohlgefällig ist. Und es hört nicht auf. Er sagt nicht, ihr jungen Christen, ihr Babychristen, prüft ein paar Sachen. Und wenn ihr so den Eindruck habt, es funktioniert einigermaßen, ist in Ordnung. Nein, prüft. Und es ist ein beständiger Aufruf, ein alltäglicher Aufruf, zu fragen, Gott, willst du das? Ist es gut? Das kann einmal in der Selbstreflexion sein, dass ich mich hinterfrage und sage, Herr, wie ich als Papa lebe, ist es wirklich die Idee, die du hattest? Ist es wirklich das, was dein Wort sagt? Oder bin ich viel zu in die Dämmerung gekommen? Sieht schon noch auf den ersten Blick alles gut aus, aber was ist, wenn jemand mit der Prüflampe kommen würde? Diese unangenehmen TÜV-Momente, wo man genau hinschaut, wo man ruckelt, klopft, diesen komischen Auspuffding da reinsteckt und du stehst und da und denkst, ach, bitte, 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 sei im grünen Bereich. Was ist, wenn es wirklich geprüft wird? Paulus, er ruft uns auf und sagt, nein, ihr Epheser und ihr Böbinger, prüft, was dem Herrn wohlgefällig ist und es hört nicht auf. Das ist ein beständiger Prozess in unserem Leben. Und es sind ja nicht nur die äußeren Dinge. Die zu prüfen ist oft gar nicht so schwierig, beziehungsweise da kriegen wir sowieso genug Rückmeldungen, wenn wir ehrlich genug sind. Wenn wir auf die Kommentare unserer Kinder hören würden, unserer Kollegen, würden wir sehr schnell in vielen Bereichen merken, in den äußeren Dingen, wie es da ist. Aber was ist mit diesen inneren, tief in uns verborgenen Ansichten, Wünschen, diesen Sehnsüchten, von denen wir vielleicht noch nie jemandem erzählt haben und es auch nie tun würden. Weil wir wissen, da darf niemand ran. Das wäre zu entblößend, das ist niemals. Lass ich dort das Licht Gottes hinein und prüfe, ob es ihm gefällt? Ich habe diesen Moment alle zweimal im Jahr ungefähr. Bin wie gesagt nicht so der technikaffine Mensch. Es interessiert mich nicht so sehr. Und so ein bis zweimal im Jahr, wenn irgendwas an einem Auto ruckelt oder tropft, dann gehe ich zu meinem Papa. Also eigentlich, weil er die Grube hat in der Garage, vordergründig, aber eigentlich wünsche ich mir, dass er sich das mal anschaut. Und ich stehe dann auch daneben. Und dann ist immer das Gleiche. Dann geht unten das Licht an. Und dann schaut Papa mit der Brille ganz genau. Und ich stehe dann immer daneben. Und diese Momente, die mag ich gar nicht. Dann stehe ich immer daneben. Und meistens mal frage ich schon, und? Und weiter. Und dann, sieht eigentlich ganz gut aus. Und da. Und dann so, nein. Und dann weiß ich schon, Arbeit, Geld. Und wenn man es selber macht, dann kostet es wenig. Aber dann liegt man dann zwei Tage da drunter. Und wenn man es abgibt, brauche ich euch nicht erzählen. Das wisst ihr alles in der Werkstatt heutzutage. Das sind schwierige Momente, aber was wäre die Alternative? Wird schon, ich fahre einfach weiter. Das wird schon funktionieren. Das wird für Tage, wenn es ganz schlimm ist, für Wochen bei halb schlimmen Problemen, für Monate bei leichten Problemen gehen. Aber irgendwann mal entweder passiert was Schlimmes oder irgendwann sagt der TÜV-Prüfer so, Schluss, das Auto wird jetzt zugeschlossen, hat keine Zulassung mehr, das geht nicht mehr weiter. Und deswegen ist es nur weise, in diesen Prüfstand Gottes zu gehen. Sagen, Gott, schalt das Licht an. Und das muss ja ich tun. Ich heiße es nicht, und lasst euch von Gott prüfen, sondern prüft ihr, was Gott wohlgefällig ist. Also ich kann es, in meinem geistlichen Leben ist es nicht so. Dann geht hier die Werkstatt, dann stehe ich draußen und sage, ja, schaut ihr mal und macht ihr mal. Das kann nur ich. Das kann auch nicht mein Pastor, das kann nicht mein Seelsorger. Die können helfen, unterstützen, aber am Ende und prüft, was Gott wohlgefällig ist. So ihr Leben, ihr Lieben, ein geistliches Leben ist ein einsames Leben. Es kommt immer und immer wieder an diesen Punkt zurück, da kann mir niemand helfen. Einsam meine ich im Zwischenmenschlichen. Da bin nur ich und das Gott. Natürlich kann ich sagen, ach, das ist mit der Prüfung und wie es mir geht. Ich komme schon klar, aber dann klappert es und ruckelt es. Und dann wird es lauter und lauter und irgendwann mal knallt es. Und deswegen sagt Paulus, nein, wandelt als Kinder des Lichts, durchleuchtet es, prüft es. Und egal wie hart und schwer dieser Moment ist, da ist ein Problem. Wenn es repariert wird, wenn wir Gott ranlassen, dann kommt er ja nicht als einer, der alles kurz und klein schlägt, sondern Gott ist ein Chirurg. Und dann beginnt er fein, säuberlich diese Dinge zu bearbeiten. Aber er will, dass wir sagen, Herr, hier bin ich, schalte das Licht an. Ich will in deine Heiligkeit und auch ich will heilig sein. Und dann beschreibt Paulus ab Vers 11 einen weiteren Aspekt, der in diesem Leben mit dem Licht eine unweigerliche Konsequenz hat, nämlich jemand, der das tut, der von neuem geboren ist und der jetzt in dieser beständigen Prüfung vor Gott ist und sagt, Herr, ich will das tun, was dir gefällt. Meine Gedanken, meine Gefühle, meine Wünsche, meine Finanzen. Meine Arbeit, meine Familie, mein Garten, mein Auto, alles. Du bist Gott und ich will es für dich alles machen. Und ich will auch loswerden, was stört. Jemand, der so lebt, wird unweigerlich etwas erleben, nämlich, dass eine große Scheidung in seinem Leben auftritt. Eine Scheidung, eine Trennung zur Welt. Es ist immer etwas, was einhergeht. Schaut, wie Paulus es beschreibt ab Vers 11. Und hab nicht Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis. Vielmehr aber straft sie auch. Das ist eine ganz seltsame Formulierung. habt nicht Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis. Als Paulus sagt, wenn ihr jetzt im Licht seid und ihr durchkämpft euer geistliches Leben, und es ist ein Kampf, in diesen Prüfstand zu gehen, und ihr durchkämpft euer geistliches Leben, dann sondert euch ab von was? Von den unfruchtbaren Werken der Finsternis. Ich denke, wir könnten einfach sagen, von der Sünde. Und eigentlich ist es etwas, was keines Aufrufs bedarf. Es ist etwas, das automatisch geschieht. Ich habe es in meinem Leben erlebt und vor einer Zeit von jemandem gehört, der auch zum Glauben kam und der sagte, und wenn jetzt Netflix angeht, merke ich, das ist so seltsam. Ich will das nicht mehr. Ich kann das nicht mehr. Bis in meinem Leben erlebt, hätte mir jemand vor meiner Bekehrung gesagt, Samuel, diese Dinge musst du lassen. Hätte ich jetzt mal rein menschlich gesprochen, mich nie bekehrt. Also ihr wisst, wie man das immer so sagt. Das hätte ich nicht verstanden. Warum? Ist es ja auch klar, Finsternis. Warum soll ich das machen? Ich liebe das. Aber wenn Gott mit seinem Geist ins Leben kommt, dann beginnt ganz automatisch, wenn man das Licht kennt, das Dunkle, es ist abschreckend. Das ist etwas, wo ich automatisch, intuitiv sage, Herr, das will ich überhaupt nicht mehr. Und das sagt Paulus, und habt nicht Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis, vielmehr straft sie auch oder stellt sie bloß. Es ist sehr schwierig zu verstehen, was genau er hier meint. Aber ich denke, er will einfach sagen, stellt sie bloß, also benennt, was da falsch ist, wenn es in der Gemeinschaft geschieht, und habt keinen Anteil mehr damit. Macht es weg von euch. Stoßt es von euch ab. Und nicht nur das Öffentliche, sondern Vers 12, denn das, was heimlich von ihnen geschieht, ist schändlich auch nur zu sagen. Alles aber, was bloßgestellt wird, wird durch das Licht offenbar gemacht. Denn das Licht ist es, das alles offenbar macht. Paulus sagt in diesen Versen und erklärt hier, dass das, was aus dem Finsteren kommt, keinen Anteil mehr an dem hat, der im Licht steht. Und ich will versuchen, das mit 1. Johannes 1 einmal aufzuzeigen. Der Johannesbrief spricht sehr, sehr viel in diesem Bild von Licht und von Finsternis. Und schaut mal, ihr Lieben, wie Johannes es sagt, in so einer Einfachheit. Ich vermute, Johannes hat viel mit einfachen Christen zu tun gehabt im Laufe seines Lebens. Der muss es gelernt haben, Dinge ganz einfach in klar verständlichen Bildern zu erklären. 1. Johannes 1, Abvers 5. Und dies ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen. Dass Gott Licht ist und gar keine Finsternis in ihm ist. Das ist der Hauptpunkt. Johannes sagt, das ist die Hauptbotschaft, die ich gehört habe und ich euch weitergebe. Gott ist Licht. In ihm ist gar keine Finsternis, nicht der Hauch von Sünde. Und wenn ich jetzt in sein Licht komme, ich bin in seiner Gegenwart, dann verliert das Dunkle und Böse völlig seinen Wert, seine Bedeutung. Das, was früher vielleicht schön war, wird hässlich, weil ich jetzt bei Gott bin. Und dann Vers 6 sagt er, wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und wandeln in Finsternis, so lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Wenn wir aber in dem Licht wandeln, wie er in dem Licht ist, so haben wir Gemeinschaft miteinander. Und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Schaut mal, ihr Lieben, wie er das hier in Verbindung bringt und sagt, jemand, der sagt, ich bin bei Gott, ich lebe mit ihm, ich kenne ihn, ich lese die Bibel, ich bin hier Teil einer Gemeinde, aber sein Leben, sein Wandel ist Finsternis, dann sagt Johannes, das ist der größte Selbstbetrug, weil es nicht geht. Wenn ich sage, ich bin Kind dessen, der Licht ist, aber mein Leben ist nur Dunkelheit, dann ist es ein großer Selbstbetrug. Wenn ich aber im Licht wandle, habe ich nicht nur die Gemeinschaft hier in der Gemeinde, sondern es ist ein Zeichen davon, dass das Blut Jesu Christi mich gereinigt hat und weiterhin reinigt von aller Dunkelheit. Und so ruft Paulus uns im Epheserbrief auf und sagt, stellt diese Dinge bloß, wenn ihr jetzt als Christen lebt und da ist Böses, da sind Dinge, die euch abhalten, die euch fertig machen, stellt sie bloß, also benennt sie, macht es weg und bringt das Licht hinein, das alles offenbar macht, habt nicht Gemeinschaft damit. Ihr Lieben, wir müssen verstehen, dass das, womit ich mich befasse, Macht über mich gewinnt. Das ist etwas völlig, das Naturgesetz. So wie die Gravitationskraft einen Gegenstand nach unten zieht, in Richtung Erdinneres, und es dann irgendwann auf der Erdoberfläche aufkommt, weil es eben eine Anziehungskraft gibt, eine große Kraft, die darauf wirkt. So gewinnt das Macht über mein Denken, Fühlen und Handeln, womit ich mich befasse. Nicht immer in Prozentzahlen, 80% befassen gleich 80% Auswirkung. Das ist was Inneres, das ist nichts Materielles, Greifbares. Aber das, was dich prägt, was du hörst, siehst, liest, was du sprichst und mit wem du sprichst, all diese Dinge hinterlassen tiefe Spuren, Fahrrinnen in unseren Gedanken. Und je öfter das darüber rollt, desto, ich weiß nicht, ob du schon mal versucht hast, aus einer Fahrrinne herauszukommen. Es ist unglaublich schwer. Wenn da diese Rinne ist, im Kiesbett mit dem Auto, du musst richtig dagegen lenken, hochlenken und irgendwann ist es so tief, dass man da gar nicht mehr rauskommt. Und so sagt Paulus, nein, habt überhaupt keine Gemeinschaft mehr damit. Und ich habe irgendwann mit meiner Frau gemerkt, irgendwie können wir uns kaum noch was anschauen. Und das ist dann halt so. So die Filme vor 80 oder 85 gehen meistens noch. Das meiste, was danach kommt, ist für mich Finsternis. Da will ich nichts damit zu tun haben. Das prägt mich. Und dann mache ich es auch nicht. Ja, aber nein, kein Aber. Also ein bisschen Schwarz-Weiß-Denken in diesem Feld ist, glaube ich, völlig normal. Und ich mache jetzt keine Gesetzmäßigkeiten, es steht ja auch nicht im Text, was wir jetzt dürfen, das will Paulus nicht, aber prüft, was dem Herrn wohlgefällig ist. Und da ist so vieles, wo ich sagen muss, nicht, oh, das muss ich jetzt lassen, ich bin Christ, sondern nein, damit will ich nichts mehr zu tun haben. Herr, ich will bei dir sein, präge du mich. Und so sollten wir in diese Prüfung gehen. Es ist auch etwas, das ist schwierig, wenn ein Mensch es ernst im Glauben meint und die Menschen das sehen in seiner Familie, in seinem Freundeskreis, dann ist es oft anstößig. Bist du jetzt was Besseres? Dann müssen wir sagen, nein, ich bin der größte Sünder von allen, aber ich kann das nicht mehr und ich will das nicht mehr. Und dann kommt Paulus im letzten Vers zu einem Aufruf. Und wir wissen nicht, wo dieser Aufruf herkommt. Es ist nirgendwo aus dem Alten Testament. Manche vermuten, es wäre vielleicht ein Satz, den Paulus oft in Predigten sagte. Und er zitiert sich hier in gewisser Weise selbst. Es ist nicht so ganz klar, was er hier zitiert. Aber die Wahrheit bleibt die gleiche. Deshalb sagt er, Vers 14, ich lese mal Vers 14 ganz, denn das Licht ist es, das alles offenbar macht. Deshalb sagt er, wache auf, der du schläfst, und stehe auf aus den Toten, und der Christus wird dir leuchten. Wache auf, der du schläfst, und stehe auf aus den Toten, und der Christus wird dir leuchten. Ich hoffe so sehr, dass du nicht hier sitzt und sagst, das bin ich, der Schlafende. Ich will hier nicht so viel hineinlegen, meint er jemanden, der nicht wiedergeboren ist, meint er jemanden, der geistig schläft. Es ist am Ende egal, lass Gott zu dir selbst sprechen. Aber er sagt hier, wache auf, der du schläfst. Und ich hoffe so sehr, dass das nicht für dich gilt. dass du sagst, nein, ich bin dieser Mensch, ich suche Gott. Ich suche sein Licht. Ich lasse mich durchleuchten. Und ich bin dann auch bereit, diese Dinge abzulegen. Du hast von dieser Kanzel hier schon erzählt und meine Kinder haben vor kurzem auch nochmal gefragt, als ich zum Glauben kam, da habe ich so gewisse Dinge, die mein altes Leben ausgemacht haben, genommen und auf einem riesigen, so riesig war es gar nicht, war halt ein Feuer, einfach halt ins Feuer geschmissen. Da war mein MP3-Player drin und meine Skinny Jeans damals. Und ich lache selbst drüber und meine Kinder haben auch drüber gelacht. Aber vor kurzem habe ich drüber nachgedacht und dachte mir, Samuel, ganz ehrlich, vielleicht müsstest du einfach mal wieder ein Feuer anzünden. Klar kann man jetzt drüber lachen, ja, da waren wir halt 19 und jugendlicher Leichtsinn. Ja, aber es war radikal, aber das war ehrlich. Und es war ernst. Das war nicht gespielt, das war nicht für irgendjemanden, sondern ich habe gemerkt, das war Sünde, das hat mich kaputt gemacht. Das soll nichts mehr in meinem Leben zu suchen haben. Mache ich halt ein Feuer und schmeiße es da rein. Und das kann man jetzt auch bildlich verstehen, aber ganz ehrlich, dann lieber so ein bisschen arg schwarz-weiß, wie alles ist in Ordnung. Ja, ist völlig in Ordnung, mir geht's gut, aber mir geht's nicht gut. Da ist Dreck, aber nee, das ist, nee, bleibt, nee, mir, nee, ich brauche kein Treffen, alles gut, bei mir ist alles in Ordnung, ich bin doch sonntags da. Dann doch lieber das Feuer anmachen und sagen, dann rein damit, Herr, reinige mich. Läutere mich, läutere meine Gedanken, meine Gefühle, meine Hobbys, mein Leben, das, was ich mir wünsche. Ich will Licht, wache auf, der du schläfst und stehe auf von den Toten und der Christus wird dir leuchten. Das ist der Aufruf. Und wenn du hier sitzt und wenn du gerade in dieser Predigt mit gewissen Dingen kämpfst, dann sind es wahrscheinlich genau diese Dinge, die du heute ins Feuer schmeißen solltest. Du sagst, Herr, dann weg damit. Ja, aber was? Kein Aber. Prüf es. Prüf es. Und erlebe, wie Christus dir aufleuchtet. Ich bin das Licht der Welt. Ein Licht, das zuerst schmerzt, weil es hell macht, was schmutzig ist, und dann ein Licht, das reinigt. Und es ist so herrlich. Und ihr Lieben, wir feiern das Abendmahl gleich. Und wahrscheinlich wird jeder von uns Dinge haben, wenn er das Brot nimmt und den Kelch nimmt, wo er sagt, Herr, ich fühle das nicht, dass ich würdig bin. Da ist Sünde, da ist Schuld. Aber ich will auch überleiten, noch einmal das 1. Johannes lesen. Was für ein Versprechen er hier gibt für all diejenigen, die das nicht leichtfertig mit irgendwie, ja, der hat mir halt vergeben, jetzt kann ich tun, was ich will, sondern jemand, der das ernst meint, der sich prüft und der im Licht wandeln will. Vers 7, 1. Johannes 1, Vers 7. Wenn wir aber in dem Licht wandeln, wie er in dem Licht ist, so haben wir mit Gemeinschaft miteinander und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Und ich hoffe, Geschwister, dass wir dieses Abendmahl als ein Mahl zu uns nehmen, wo wir das in vollem Glauben sagen können, aber auch das ganze Gewicht der Herrlichkeit und der Heiligkeit Gottes dabei vor Augen haben, wie hell er strahlt. Und diesen tiefen Wunsch haben, zu sagen, Herr, auch ich will so leuchten. Hier sind alle meine Bereiche. Ich mache jede Tür auf. Heile du und reinige du bis in die letzte Ecke. Amen.